Herzlich willkommen zur 7. WM-Ausgabe der dritten Halbzeit. Wir sind in San Diego, wir sind auf der Terrasse hinter unserem Hotel und Dominik Wiehme und ich sind ein bisschen sentimental. Nachdem wir den Podcast hier aufgezeichnet haben, fahren wir zum Flughafen, verlassen San Diego. Domi, ist es für alles jetzt das letzte Mal? Bist du auch so ein bisschen traurig, dass wir jetzt gehen?
Ja, es ist ja wirklich ein bisschen unser Daheim geworden hier in den USA. Und es, jedes Mal, wenn wir an den Schweiz-Matches waren, entweder eben in Vancouver, in L.A. oder in San Jose, da hat sich schon wie ein Hey gekommen, ein bisschen angefühlt. Ich bin vor kürzlich gerade unsere Fotos oder meine Fotos zurückgegangen auf dem Handy und habe irgendwie gemerkt, dann, als wir von L.A. sind heimgekommen, habe ich da das Hotel gefotelt, irgendwie am Abend um 10 Uhr, ein völliges Schissfoto. Eigentlich.
Du weißt, was Benny Thurnherr gesagt hat. 12 Fotos pro Urlaub, mehr sind nicht erlaubt.
Aber eben, ja, wirklich überhaupt kein spektakuläres Foto, aber irgendwie ist es dann gerade so ein sentimentaler Moment gewesen, offenbar. Das zeigt, ja, es ist schon so ein bisschen unsere Homebase geworden, ja.
Wir sind aber gar nicht allein. Wir haben nämlich einen Gast bei uns, der extra seine Vorbereitung auf das Spiel heute Abend unterbrochen hat. Sascha Rufer, SRF-Fußballkommentator, die Stimme des Schweizer Nationalteams seit vielen, vielen Jahren. Fühlst du dich auch ein bisschen zu Hause in San Diego inzwischen?
Ja, eigentlich nur das Hotelzimmer kennt und daneben da jetzt ein Mall, wo man damals gehen essen. Das habe ich gesehen, aber viel mehr nicht gesehen. Ich war zweimal, glaube ich, am Strand unten gesehen. Das habe ich noch gesehen. Also von mir aus gesehen, ist die Beziehung zwischen mir und San Diego, die ist nicht ganz so innig geworden, wie das vielleicht bei euch zwei nicht der Fall ist.
Da sieht man, wer hier arbeitet und wer vielleicht noch ein bisschen am Strand liegt. Gestern, muss man dazu sagen, Dominik und ich, wir waren noch ein letztes Mal am Strand, ein letztes Mal im Meer. Hast du es mal ins Meer geschafft tatsächlich oder nur zum Strand?
Ja, der Fußtrikot, es ist furchtbar. Es ist Eiswasser, ich kann es nicht anders sagen. Was vielleicht noch dazu kommt, ihr seid sentimental, oder morgen abreisen oder heute schon abreisen.
Heute, ja, genau.
Ich komme ja noch einmal zurück, weil ich hänge nach der WM hänge noch einmal 10 Tage Ferien mit der Familie an. Ah. Und der Schlusspunkt von dieser Familienreise ist tatsächlich hier in San Diego. Also von hier fliegen wir dann zurück, irgendwann ist Anfang August.
Ah, voilà, also. Sonst wärst du nämlich auch sentimental, ja.
Ich habe es gesagt, du hast deine Vorbereitung unterbrochen. Du kommentierst heute Abend noch das Spiel zwischen Marokko und den Niederlanden. Ein paar Meter hier hoch in unserem Hotel im dritten Stock des Marriott, wo ihr euch so ein Büro eingerichtet habt, was für dich auch die neue Realität ist. Es ist ein spezielles Setting, nicht für jedes Spiel im Stadion zu sein, sondern auch hier aus dem Hotel zu kommentieren.
Das ist komplett neu. Also das Setting hat es ja bis vor der WM so nicht gegeben. Es hat schon gegeben, dass man aus dem Studio etwas kommentiert hat in Zürich, aber dass man jetzt quasi vor Ort ist und ab einem PC, ab einem Bildschirm kommentiert von hier aus einem Büro, das ist schon ein total neues Setting. Aber es ist, wenn man es alles vergleicht, das einzig Richtige, die einzige Möglichkeit, wie man vor Ort kann sein und gleichzeitig kommentieren kann, wie man die Kosten, die halt explodiert sind durch das Aufbleien von dieser WM, wie man das einigermaßen im Griff bekommen kann. Von dem her gesehen, ja, es ist nicht optimal. Es ist nicht WM-Feeling. Man muss sich wirklich sehr, sehr viel WM-Feeling vorstellen, dass man das so machen kann, wie man sich das gewohnt ist. Aber du sagst es richtig, es ist eine Art neue Realität und funktioniert. Ja.
Dominik, du hast mal über die Schulter geschaut. Wie falsch fühlt sich das an, das Setting zu sehen, in einem Hotelzimmer zu sitzen und eigentlich geht es um das, was da auf dem Bildschirm passiert?
Es war ziemlich skurril, als ich da am Sascha über die Schulter schauen durfte. Hier war es, glaube ich, ein Nachmittag um 4 Uhr, schön sonnig, oder eben dritter Stock. Wenn man rausschaut aus dem Fenster, sieht man ab auf das Pool. Dort waren Kinder im Spielen. Man hat die Kinderstimmen ein Stück weit auch gehört. Oder? Es sind Leute von SRF am Arbeiten. Sie haben dort wie eigentlich ihr Büro eingerichtet. Dann kommt so 20 Minuten vor dem Match ungefähr, oder? Läuft der Sascha rein mit seinen Laptops und iPads, tut sich mal installieren und dann geht er 10 Minuten vor Spielbeginn geht er auf Sendung in diesem Konferenzraum und muss von dort eigentlich eben irgendwie versuchen, eine WM-Stimmung zu kreieren. Ich habe auch noch gestaunt für die Nationalhymne. Bist du aufgestanden für beide, so wie es im Stadion sicherlich auch würdest machen. Also es war wirklich skurril gewesen.
Anders ist es definitiv. Ist es leichter vielleicht sogar, wenn man sich auf den einen Monitor konzentriert? Ist es viel schwieriger als im Stadion? Wie würdest du das beschreiben,
die Situation? Es ist viel schwieriger. Also einfach formuliert, es ist anders, oder? Aber das drückt ja eigentlich noch nicht ganz aus, was es ist. Wenn man im Stadion hockt, hat man noch den Bildschirm nebendran. Das ist das gleiche Bild, wie Zuschauerinnen und Zuschauer daheim haben. Und man versucht, wenn möglich, auch ab dem Bildschirm zu kommentieren. Also mit einem Auge ist man immer auf dem Bildschirm. Man will nicht etwas anderes sagen und erzählen, als das, was der Zuschauer daheim sieht. Man redet auch von Textbildschirmen. Aber sieht halt, wenn man im Stadion ist, das grosse Ganze. Man sieht, was abseits geht. Man sieht die Taktik. Man bekommt Zuschauerränge mit. Man bekommt das Treiben unten an der Seitenlinie mit. Man sieht den Trainer, der durchdreht. Man sieht,
du spürst, Spieler, wie warm es ist, wie kalt es ist.
Das sind auch Sachen, die einfach bei diesem Spiel, bei diesem Sport von wichtiger Natur sind. Und darum ist es für uns so schwierig, das aus einem Hotelzimmer zu machen. Man hat dort einen Screen vor sich, der ist wenigstens ein bisschen curved, also so, dass es so ein bisschen ein Gaming-Feeling gibt, dass man so ein bisschen eintauchen kann in das Ganze. Man hat den Bildschirm sehr nahe, dass man von dem rundherum weniger mitbekommt. Man hat im Gefühl innen natürlich, was man erlebt hat in diesen Stadien. Also man hat gehofft, dass ich das Eröffnungsspiel in Mexiko machen konnte, dass ich bei der Schweiz im Stadion war, weil man das so ein bisschen mitbekommt. Man dreht sich der sogenannte internationale Sound, also alles das, was an Geräuschkulissen daherkommt, dreht man sich auf, damit es auf den Ohren bebt. Das ist so ein bisschen eine eigene Welt, wo man sich künstlich versucht zu schaffen. Und dann ist halt auch ein bisschen viel Erfahrung drin, dass man sich reinschicken kann und das Spiel kann kommentieren. Aber es ist definitiv etwas anderes.
Aber kannst du ein bisschen beschreiben, für die, die sich da nichts drunter vorstellen können und den Text von Dominik vielleicht noch nicht gelesen haben, was eigentlich ein Skandal wäre, aber ein paar haben ihn vielleicht noch nicht gelesen. Du hast den großen Bildschirm, wo das Spiel läuft und hast du dann einen Notizblock vor dir oder das Tablet oder nochmal einen Laptop oder was steht alles genau vor dir rum?
Also eigentlich sieht mein Arbeitsplatz genau gleich aus wie der Arbeitsplatz in einem Stadion. Ich habe meinen Laptop mit dabei. Auf dem Laptop habe ich eine Art Spielmatrix, wo jeder Spieler seine Position hat, die Informationen zu den Spielern sind drauf. Also das ist wie in einem normalen Stadion auch. Ebenfalls habe ich mein iPad nebenan, weil ich den Bildschirm muss vergrössern für all die Informationen. Während dem Spiel trudeln auch laufend Informationen rein. Also muss man das auf einem zweiten Screen auch noch ein bisschen parat haben. Die ganze Datenlage zum Beispiel nebenan. Auch die Inputs von meinem Assistent, von Elias Oswald, kommen dort rein, weil wir arbeiten via Message diesbezüglich. Also das Setting ist gleich. Was aber zusätzlich ankommt, ist ein grosser Monitor. Und der grosse Monitor, 34 Zoll, der steht vor einem und dort läuft das Bild drauf. Und ab dem Bild kommentiere ich. Also eigentlich ist es ähnlich, wie wenn ich in Zürich aus dem Studio kommentiere, einfach alles ein bisschen kleiner.
Gab es Zwischenfälle bisher? Jemand, der mal reingelatscht ist, der Monitor, der vielleicht mal ausgefallen ist? Oder seid ihr auf der technischen Seite eigentlich gut durchgekommen bisher?
Das Technische ist immer das grosse Problem. Oder? Das läuft alles wie Internet und Internetleitungen haben nicht so ein grosses Qualitätslevel. Also das ist definitiv so. Das andere, ob Spieler, ob Zuschauer, irgendwelche Kolleginnen und Kolleginnen laufen, das spielt wirklich eine Rolle, weil im Stadion läuft ja permanent einer durch. Also das Setting stört eigentlich nicht. Nein.
Aber es sind ja schon, glaube ich, so bei dir Hotelgäste mal reingelaufen, weil sie einfach einen hören schreien, oder? Man muss auch noch wissen, es ist im dritten Stock. Ein bisschen weiter hinten dran ist der Wäscheraum, wo die Leute am Waschen sind. Also sprich, dort laufen immer ein bisschen Leute durch. Und das sind schon solche Neugierige reingelaufen, oder?
Tatsächlich, es sind solche reingelaufen und haben ganz verwundert geschaut, dass jetzt dort hinten los ist. Und du schaust die Leute an und schreist sie eigentlich an, weil du gerade am Kommentieren bist von dem Go und am Jubeln und am Fuchteln. Das ist wirklich skurril gewesen, aber auch ein bisschen lustig. Und du kannst dann nachher, und das ist das Schöne beim Fernsehen, du kannst den Ton heute schnell ausschalten, also meinen, das Mikrofon unterbrechen und den Leuten schnell erklären, um was hier geht. Also, dass jetzt kein Anlass besteht, den Hoteldirektor zu holen oder nach medizinischer Hilfe zu schreien, sondern es ist einfach Umstand vom Moment.
Und was man, glaube ich, so kann sagen, du schaffst es ja dann gleich mitzuleben. Also, Sascha hat auch immer noch der Techniker nebendran, der Lukas, oder? Und ich glaube, der ist auch schon links relativ nahe von dir gehockt. Du hast nämlich aufpassen, dass er nicht irgendwie eine Hand von dir im Gesicht hat, weil du hast ausgeschlagen bei einer gefährlichen Szene oder so. Ich glaube, mittlerweile hockt er eher vis-à-vis, oder? So ein bisschen mit Sicherheitsabstand.
Ja, das hockt er definitiv. Also er hockt ein bisschen mit Sicherheitsabstand nebendran. Und der wegen Mitleben, das kennen wir, glaube ich, alle zusammen. Also wenn man Fußball schaut, so wie wir ihn schauen, eben nicht nur als Konsument von der Sportart, sondern wir verstehen es fast ein bisschen als Teil von dieser Community-Fußball, dann lebt man mit. Und wenn man einen normalen Match schaut, daheim auf dem Sofa, lebt man ja auch mit. Und das Gleiche machen wir als Kommentatoren auch. Wir sind ein Teil von dem Ganzen, wir kommentieren es, wir probieren die Emotionen zu transportieren und da gehört halt das Mitleben noch dazu.
Aber die Situation, ich bin tatsächlich auch mal im dritten Stock bei euch vorbeigelaufen, auf dem Weg, um eine viele dreckige Wäsche zu waschen. Und dann ist in dem Moment, ich weiß nicht, ob irgendwas nachvertont worden ist oder ob wirklich gerade ein Tor gefallen ist, aber das Geschrei, wenn man nicht weiß, was da los ist. Es lag so ein kleiner Zettel irgendwo am Eck, aber alle unbeteiligten Hotelgäste hier, die vielleicht noch nicht mal wissen, weil sie aus Amerika kommen, dass gerade eine WM stattfindet, werden sich schon fragen, was für Irre sind da hinter dieser Tür?
Ja, das kann man schon vorstellen. Also es klingt ja komisch, du hörst ja nichts vom Spiel, du hörst ja nur, dass der eine schreit. Und wenn du die Sprache nicht verstehst, dann weißt du auch nicht genau, um was es geht. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass da die Leute verknüpft sind.
Aber redest du anders, weil in einem Stadion eben, man kriegt die Energie ja automatisch mit. Das macht ja wahrscheinlich, redet man aufgeregter, wenn man in einem Stadion ist? Oder ist das tatsächlich so sehr dein Beruf inzwischen längst, dass es im Grunde gar keinen großen Unterschied macht, ob du in einem leeren Zimmer sitzt oder in einem vollen Stadion?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es nur aus meiner Warte gesehen und ich höre mich auch selber nicht. Ich habe das Gefühl, aber eigentlich genau gleich mit dem, was dort passiert, wenn ich im Stadion bin. Natürlich, im Stadion hast du noch mehr das Knistern, das Rundum, hast auch die Fans und so. Aber bist gleich fokussiert und konzentriert während dem Kommentieren, also hörst du den Rest rundum nicht. Nein, ich glaube, das ist ein bisschen gleich. Man muss authentisch sein auch dort. Ja,
ja, vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen sagen, oder? Warum das dir das macht. Also das macht ihr jetzt nicht nur einfach so, wo man denkt, es ist ja technisch möglich, aus dem Hotel raus zu senden. Also das hat ja auch spezifische Gründe, oder?
Ja, meine Gründe liegen auf der Hand, oder? Dass die Medienwelt ein bisschen durcheinander ist im Moment und dass Sparen angesagt ist, das wissen wir, das weiß auch jeder, das betrifft auch die SRG und die SRG sucht auch nach Wegen, wie man Sachen kann einsparen kann. Da ist sie nicht allein, was das angeht. Zudem kommt dazu, dass die Kosten für die Weltmeisterschaft explodiert sind. Wir können eine einfache Rechnung machen. Bis jetzt ist es deutlich weniger Spiel gewesen als jetzt. 104 Spiele sind jetzt, fast doppelt so viel wie bis anhin. Wenn man im Stadion innen sitzt, muss man immer auch für die Position zahlen. Die SRG hat 3 Positionen, die sie braucht, für die Deutschen, für die Welschen und für die Tessiner. Also die Kosten, die wären so enorm gestiegen, das hätte man sich gar nicht können leisten. Also überlegt man sich, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann. Eine Möglichkeit ist tatsächlich, dank der technischen Voraussetzungen, die wir heute haben, dass man vor Ort kommentieren kann, aus einem Hotelzimmer. Das ist nicht die Norm. Das wird auch nicht der Standard sein. Aber es ist tatsächlich etwas, was auch uns als SRF hilft, diese Sachen können zu begleiten, womöglich vor Ort oder zumindest aus der Nähe mit einem Kommentar und nicht Kosten müssen es tragen, für im Stadion hineinzocken oder Reisekosten müssen an den Tag legen. Denn wir können uns das schlicht und einfach so nicht mehr leisten.
Hast du Feedback bekommen auf das? Also du hast schon häufiger erzählt, dass du früher noch mehr Feedback aufgenommen hast, das aber bewusst ausblockst inzwischen. Aber ist irgendwas an Feedback jetzt auf das Setting zu dir gekommen bisher oder gar nicht?
Ja, das ist das Interessante. Wenn es der Zuschauer daheim wird merken und so merken, dass das Unwohlsein von daheim so gross ist, dass man etwas machen müsste, dann würde man noch etwas machen. Aber nein, die technische Voraussetzung ist mittlerweile da. Die Erfahrung von den Kommentatorinnen und Kommentatoren auch. Man kann sich da reinschicken. Es ist wahrscheinlich in erster Linie auch eine persönliche Geschichte. Ich bin nicht gerne in diesem Hotelzimmer. Mir schießt das an, sage das oft. Das schießt mich an. Aber es ist tatsächlich eine Art Realität und man darf sich diesbezüglich nicht verschließen. Wir geben dort unser Bestes. Wir kennen es, weil wir so aus Zürich machen schon. Also nicht immer im Stadion und vor Ort sein. Und darum ist es eine Art von Professionalität, indem man dort das Beste gibt. Und der Zuschauer, wie gesagt, der merkt das nicht. Die Technik ist so gut, dass es möglich ist. Darum haben sich auch die Rückmeldungen Grenzen gehabt. Ich möchte mich also nicht an einen erinnern, der gesagt hat, mich gespürt und gehört, dass du nicht vor Ort bist. Das möchte ich mich also nicht erinnern.
Aber generell das Feedback, wir haben es auf dem Weg zur WM, haben wir es kurz mal am Flughafen besprochen, als wir gelandet sind. Du weißt quasi, wenn du in so ein Turnier gehst, in eine Weltmeisterschaft gehst, dann ist die Aufmerksamkeit maximal. Das Feedback ist auch maximal. Vielleicht warten tatsächlich auch manche auf einen Fehler von dir. Du gehst ja wahrscheinlich auch in so ein Turnier und weißt, das kann was auslösen. Und häufig löst es was aus. Und du hast die Geschichte schon erzählt, eben früher hat dich das sehr, sehr beschäftigt. Oder die Kommentare, dass du wirklich irgendwie mal nachgelesen hast. Also das ist mehr als 10 Jahre her. Aber dass du wirklich darauf reagiert hast, teilweise auch auf einzelne Kommentare. Wie schwer war das irgendwie, sich davon zu lösen?
Alle, die arbeiten, schauen ja, dass sie am Ende des Tages irgendein Resultat haben, irgendein Feedback haben auf ihre Arbeit. Das kann sein, indem ein Produkt fertiggestellt worden ist. Es kann aber auch sein, dass einem irgendjemand sagt, das hast du gut gemacht oder nicht gut gemacht. So. Wenn man an einer Weltmeisterschaft unterwegs ist, muss man sich vorstellen, einen Tag Vorbereitung, dann Spiel, dann Schlafen, Spiel, Schlafen. Es bleibt fast keine Zeit, sich auseinanderzusetzen mit der eigenen Arbeit. Und gleichzeitig ist es so schwierig, in solchen Momenten Feedback einzufordern. Weil die das machen sollen, die haben auch Angst zu tun, als quasi einem über die Schulter zu streicheln und zu sagen, das hast du gut oder schlecht gemacht. Also ist man vielfach sehr allein unterwegs und sucht dann nach möglichem Feedback. Und ich weiss noch, 2014, dann sind da die Kommentarspalten aufgekommen bei allen möglichen Zeitungen. Dann gehst du dort nachschauen.
Und das ist nicht der Ort, wo man sich wirklich ehrliches Feedback holen
natürlich,
will.
Natürlich, aber auf der Suche nach Feedback macht man das ein bisschen. Dann kommt Social Media dazu, da kommt das Feedback auch ungefragt. Oder? Man sagt dort relativ schnell, unverblümt, was man vor einem haltet. Und das nimmst du dann auf und das macht etwas mit dir. Vor allem, wenn du jung bist, wenn du vielleicht auf der Suche nach Feedback bist, dann macht das etwas. Und mir hat das sehr weh gemacht. 2014 in Brasilien, du reist im Zug rum, machst deinen Job, der ist sehr stressig, wenig Schlaf, viel Hektik, viel Stress und dann hämmert man dir um. Und dann habe ich dort ein bisschen die Relation verloren. Wenn 50 Leute schreiben, dass du ein Vollpfosten bist, hast du das Gefühl, das ist wahrscheinlich des Volkes Meinung. Und das war dort nicht so gewesen. Und ich habe mich dann tatsächlich 2014 auf mein Anraten oder auf das Anraten von meinem damaligen Chef mit einem Coach drauf auseinandergesetzt. Und das ist enorm wichtig. Am Anfang habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Ich meine, nicht ich muss zu einem Coach, sondern all die Bekloppten, all die Trollen,
die da unten kommentiert haben.
Aber es ist wichtig, dass die Relationen geschärft werden, dass Positionen geschärft werden. Was machst du genau? Für wer machst du es? Wer redet? Wer kann dir Feedback geben? Wie musst du das Feedback einordnen? Und das hat mir enorm geholfen zu unterscheiden. Auch hier gilt mittlerweile, Qualität ist wichtig. Es ist wichtig, wer dir das Feedback gibt, in welchem Rahmen dir das Feedback gegeben wird. Und die unterscheiden noch viel extremer. Ich sage mir, man kann jedem ein Feedback geben, man kann jedem schreiben, solange es einfach in den Leitplanken vom Anstand passiert. Werte sind mir sehr wichtig. Auch die Leitplanken nicht halten, die Leittaste, es interessiert mich nicht mehr. Es interessiert mich echt nicht mehr. Also ich habe, wie soll ich sagen, ich habe mit den Trollen, die da meinen, sie müssen jetzt da jedem alles sagen, ja, das soll sie machen. Aber mit dem geht es nicht mehr. Es ist wichtig, wie gesagt, wer mir das Feedback gibt und wer sich rückmeldet. Und dann reagiere ich darauf. Heisst nicht, dass das Rotmar Hitzfeld muss sein, wo mir da Rückmeldung geben und ich sage, okay, von dem nehme ich es an. Ich nehme es auch vom Hans Meier an. Kein Problem. Solange es etwas ist, wo ich damit etwas anfangen kann.
Und ich glaube, das darf man ja wirklich nicht unterscheiden. Also wir bekommen ab und zu auch ein Feedback und nicht immer ein freundliches Feedback. Aber bei dir ist das natürlich multipliziert, mal x-fach. Oder? Also wenn du ein Spiel von Schweizer Nazi kommentierst, jetzt vielleicht so in KL-Phase 1,6 Millionen, 1,7 Millionen, 1,8 Millionen vielleicht sogar. Sprich, bei dir hören noch ganz viel mehr Leute zu, oder?
Ja, es hören viel mehr Leute zu, das ist tatsächlich so. Aber nein, ich würde es auch nicht überbewerten. Das, ich habe vorher von 50 geredet und eine Einschätzung, die ich aus dem Coaching mitgenommen habe, mein Coach hat mir dann gesagt, wer hätte etwas gegen dich? Dann sage ich, ja, die Kommentare, ja, komm, jetzt zähl es einmal. Dann haben wir mal Zeitung vorher genommen, ich glaube 84, 85 Kommentare, rufen, du bist ein Vollpfosten. Gute, etwa 10. Und er hat gesagt, das sagt doch alles. Dann sagt er, ja gut, wenn wir jetzt von den 1,8 Millionen, die zugeschaut haben, die 84 abzählen, kannst du sagen, die anderen 1,8 irgendetwas ungerade Millionen, die sind für mich. Und ich glaube, tatsächlich so ein Spiel, das man sich so für sich machen muss. Die sich melden, die sich unanständig melden, die sich aus einer Emotion aus sich melden, die gibt es überall. Wir wissen, dass wir eine Art Blitzableiter sind. Und dann ist es wichtig für uns, dass es an uns abprallt. Wir kennen die Leute nicht, sie meinen es auch nicht persönlich mit uns, weil sie uns ja auch nicht kennen. Es sind Angriffe auf meine Art und Weise, wie ich kommentiere, aber nie auf mich als Mensch. Dann kann ich es mittlerweile wegstecken.
Und wenn man es ja allen recht machen will, dann wird man ja wischiwaschi. Und du polarisierst ja wirklich. Aber ich glaube auch, das ist eine Stärke von dir, weil das bedeutet, du lässt die Leute nicht kalt, du bist nicht langweilig, aber du bist sicher eine polarisierende Stimme bei SRF, vielleicht sogar die polarisierendste.
Ja, und im Wissen um das ist es immer noch ein bisschen so, ganz am Schluss mache ich das ja freiwillig. Also ich könnte ja zu meinem Chef gehen und sagen, Chef, geht nicht mehr, ich halte es nicht aus, dann muss ich es nicht mehr machen. Und von dem her gesehen bin ich auch ein bisschen mitverantwortlich für das, was geht. Wichtig ist aber auch, wie du es richtig sagst, ich stehe weder auf einer Payroll von einem Verband oder von einer Institution und muss also nach niemandem seinem Mund gerichtet auch sagen, was ist. Sondern ich sehe mich als einer, der dort einfach eine Meinung wiedergibt, abgestützt auf Informationen, abgestützt auf Einschätzung und Erfahrung und helfe dem oder der, der daheim von einem Fans ist, ihre eigene Meinung zu kreieren. Ich sage niemandem, die müsst meine Meinung haben. Ich sage es einfach so, wie ich es sehe.
Aber wie schwierig ist das, wenn man so viel Feedback kriegt, auch negatives Feedback, sich die Meinung zu erhalten und zu sagen, ich traue mich trotzdem weiterhin, meine Meinung zu sagen? Das wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, ich ecke einfach viel weniger an, dann passiert das, was Dominik sagt, man wird wischiwaschi, aber dann ist natürlich das Feedback auch viel gemittelter wahrscheinlich.
Ja, aber dann würde ich, glaube ich, meinen Job als Journalist nicht wohnen. Das kennt ihr von der schreibenden Presse noch viel mehr. Wenn ihr schreibt, was die Leute lesen wollen, ist das nur bedingt richtig. Es gehört halt einfach so ein bisschen in die Natur des Journalisten, dass er über alles berichten muss, auch über das Negative. Mir ist schon klar, wenn die Schweizer Fußballnationalmannschaft verliert, dann regt man sich vielleicht auf, weil Embolo daneben geschossen hat. Dann wird man sagen, die Verteidigung ist auch nicht gewesen. Aber weißt du, der Schiedsrichter, das war der Schlimmste. Wobei, wenn wir es uns genau überlegen, ist der Ruf recht der Allerschlimmste, der jetzt noch gesagt hat, dass es so ist. Und das weiss ich ja. Also von dem her gesehen, ändere ich dort an mir nichts. Möchte auch nichts ändern. Auch wenn es kommentieren in der Zeit heute, 2026, noch eine schwieriger geworden ist, weil sich unsere Gesellschaft vermehrt mit der Sprache auseinandersetzt. Und sich überlegt, ist das, was man heute sagt, noch richtig? Oder ist es eben schon nicht mehr richtig? Und das ist eine Schwierigkeit, die uns Kommentatoren im Moment doch ziemlich auch beschäftigen. Was darf ich sagen, ohne dass man mir sagt, das ist sexistisch, es ist rassistisch oder es ist sonst nicht korrekt. Also das Wahren von Korrektheit, das Überlegen, ob etwas noch richtig ist, wenn man es formuliert, so wie man es bis jetzt gemacht hat, ist nicht ganz ein einfacher Umstand.
Ja, wenn es das ist, ist das. Oder? Das macht das Live-Kommentieren ja so wirklich zur Königsdisziplin, oder? Vom Journalismus, vom Sportjournalismus.
Wie heisst es? Hören, schauen, laufen. Da war ein Fußgängerstreifen gewesen. Du musst nicht gerade übersetzen. Und das Gleiche ist bei uns beim Kommentieren auch. Wir haben den grossen Vorteil, dass das Bild die primäre Information wiedergibt. Du schaust das Bild. Du musst nicht gerade unmittelbar etwas sagen. Und ich habe versucht zu lernen in den letzten 30 Jahren, dass ich halt noch ein bisschen warte, bevor ich etwas sage. Weil ich weiss, es kommt ja dann noch eins in Slow Motion. Und wenn der Satz nicht ganz stimmt oder die Aussage irgendeinem Ort aneckt auf dem Weg vom Hirn zum Mund, dann lasse ich es heute sein und haue es nicht mehr raus. Also ob ich heute noch eins von der Correga-Tabs-Fraktion würde reden, wage ich zu behaupten, auch nicht.
Für mich hat es auch erst beim letzten Match so eine Szene gegeben, wo ich glaube, der jüngere Sascha Rufer hat dort anders reagiert. Es geht mir um Granit Xhaka, um den Freistoss, oder, wo ihm der kanadische Spieler im letzten Moment den Ball wegspitzelt. Du bist für deine Verhältnisse sehr diplomatisch geblieben, hat mich gedacht. Du hast dann auch sofort den Schiedsrichter-Experten Sascha Amhoff dazugeholt und hast dem eigentlich dann nicht mehr widersprochen. Das war für mich so ein Beispiel gewesen. Da hat sich der Sascha zurückhalten.
Es ist noch ein bisschen so, oder? Das Verhältnis Granit Xhaka Sascha Rufer wird ja quasi bei den Leuten als «es ist kompliziert» beschrieben. So, das mag durchaus sein. Granit Xhaka und Rufer sind beides auch so ein bisschen eigene. Aber ich bin in der Szene, die du ansprichst, nicht ruhig gewesen, weil ich älter geworden bin oder weil ich das nicht mehr will, sondern weil ich tatsächlich überlege. Und ich sage heute lieber, es ist das ist jetzt eine heikle Geschichte. Vorher habe ich vielleicht viel schneller Position bezogen, wo ich finde, dass es so gut ist, wenn ein Kommentator zuerst mal abwartet. Eins low, zwei low, drei low. Und dann kommt noch dazu, es ist der wahre Experte, der mir zur Seite gestanden. Wir haben einen Schiedsrichter gehabt. Also wenn ich jetzt komme und sage, der Granit Xhaka gehört vom Platz und der Experte dann sagt, nein, schau, es ist wegen dem und dem nicht der Fall, dann sehe ich eh alt aus. Und mit 25 kann ich mir vielleicht noch erlauben, eins oder zwei Mal ein bisschen alt auszusehen und als Plauder abgestempelt zu werden. Aber nicht jetzt, wo ich schon so viele Jahre mit dabei bin. Darum ist so ein bisschen die Vorsicht reingekommen. Das ist ein Ausdruck von Erfahrung, glaube ich.
Was für mich vielleicht auch ein gutes Beispiel ist für deine Wirkung. Aus dem gleichen Match, oder? Der Noah Okafor hast du in diesem Match als tickende Zeitbombe bezeichnet, weil er noch keine einzige Einsatzminute hatte, weil er natürlich eine Vorgeschichte hat in diesem Nationalteam, eine Vorgeschichte bei einem grossen Turnier, der EM24, wo er so lange, Stinkstiefel ist vielleicht ein grosses Wort, aber so lange ein miese Peter war, weil er nie gespielt hat, dass er eigentlich allen im Team auf den Sack ist gegangen. Und du hast ihn darum, oder? So ein bisschen als tickende Zeitbombe bezeichnet. Das wird dann aufgenommen, oder? Von den anderen Medienschaffenden. Am nächsten Tag oder zwei Tage später war der Gregor Kobel hier in San Diego bei der Pressekonferenz. Ist mit dem konfrontiert worden. Ja, es ist Noah Okafor eine Zeitbombe. Gestern war die Pressekonferenz mit dem Noah Okafor. Hat wieder ein Journalist gefragt. Du siehst von einem SRF-Kollegen als tickende Zeitbombe bezeichnet worden. Sprich, was du über einen Sender im Moment wirklich live sehst, kann enorme Wirkung entwickeln.
Ja, das Bewusstsein muss man glaube ich auch haben. Es darf den Kommentar nicht beeinflussen, weil sonst könnte ich anfangen, Politik zu machen. Das möchte ich nicht. Auch hier wieder ist es eine Frage der Bewertung. Man ist schon so lange mit dabei, man kennt die einzelnen Geschichten, dass man es von außen als solches interpretiert. Es ist eben wichtig zu formulieren, dass die Sicht, die wir haben, das ist eine reine Aussicht. Wir haben nicht mehr die Nähe zu den Spielern und zu den Funktionären, zu den Trainern, wie schon Amix. Also passiert vieles auf anderen Wegen. Im Vorfeld unzählige Telefone. Wir reden mit Trainern, wir reden vielleicht mit Spielervermittlern, mit Managern, mit Kollegen im Umfeld und versucht so herauszubekommen, wie sich ein Mensch, eine Person fühlt und wie sie vielleicht etwas im Gegenüber steht. Und beim Noah Okafor ist das auch passiert. Auch dort hat es viele Telefone gegeben, weil wir haben wollen, ein Bild darüber machen, wo er steht, was er macht. Der Weg von ihm war schon ganz speziell, weg vom Nationalteam, zurückgekommen. Ich habe gehört, er hat sich entschuldigt vor dem Team. Ich meine, das ist schon eine, ich stelle mir den Umstand mal vor. Da kommt ein Spieler in ein Team, rückt zusammen und dann heisst, los, jetzt stehe ich vor allen Jahren und muss mich entschuldigen. Das heisst, das, was vorgefallen ist, ist offenbar nicht einfach so en passant gewesen. Muss auch gross gewesen sein. Also hat sich der Noah dort müssen entschuldigen. Jetzt geht er an die WM, er spielt nicht, er kommt nicht zum Einsatz. Da passiert schon etwas, weil es naturell vom Spieler ändert sich nicht. Und darum war das für mich der Ausdruck gewesen. Zeitbombe ist ein grosses Wort. Aber sicher nicht so, dass der Noah Okafor ein Wesen ist, das das alles über sich gehen lässt und ohne Reaktion anstehen. Darum auch meine Aussage.
Du hast gesagt, dass die Beziehung Sascha Rufer Granit Xhaka für viele unter dem Motto steht, es ist kompliziert. Das hat natürlich die Vorgeschichte mit der WM 2018, Kaliningrad, der Sieg gegen Serbien damals und der Jubel mit dem Doppeladler, was du im ersten Moment im Live-Kommentar als dumm und dämlich beschrieben hast. aber auch mit der WM 22 in Katar, als bei Dreharbeiten für eine Doku eine Aussage von dir aus dem Kontext gerissen worden ist, nämlich Granit Xhaka sei vieles, aber kein richtiger Schweizer. Aber ist es kompliziert oder ist es einfach völlig normal professionell?
Es ist hochprofessionell, finde ich. Ich bin tatsächlich dort ins Trainingslager geflogen. Aber mein Chef hat gesagt, das System funktioniert so nicht. Es kann nicht sein, dass ich die Nationalmannschaft kommentiere, mit während der Nationalmannschaft wenig Kontakt zu Spielern. Es ist alles abgeschoten, wir kommen nicht dazu, miteinander zu reden. Es muss einen Weg geben, dass der Granit Xhaka als Kapitän von dieser Mannschaft und ich, wo kommentiere und die erste Meinung machen eigentlich, dass wir uns machen und sagen, ich halte von dir das und du haltest von mir das. Und wir haben uns tatsächlich getroffen in Portugal, glaube ich, im Trainingslager. In einer Kabine am Trainingsplatz am Oben. Keiner hat von dem gewusst. Der Murat Yakın war dabei, ich war dabei, der Pressechef vom Fußballverband. Und wir haben dann wirklich genau diese Fragen angestellt. Gibt es irgendetwas, was wir miteinander besprechen müssen? Und ich war froh um das. Es hat Missverständnisse gegeben, die wir können aufräumen konnten. Es hat die Möglichkeit gegeben, auch Haltung zu zeigen. Also ich habe mich nicht angemasst, dem Granit Xhaka zu sagen, wie er spielen soll. Es geht nur um, so empfinde ich dich, so wirkst du auf mich als Mensch, als Führer von dieser Mannschaft, als Anführer. Er hat mir können sagen, zu mir kommt das zurück, und zwar über die und die Kanal. Das war für mich wichtig. Der Granit Xhaka lässt kein Spiel von mir. Der bekommt das.
Er kriegt Schlagzeilen mit oder so
kleine Schnipsel oder von rundum. Aber auch seine Familie bekommt ja Sachen mit und so. Also, das war noch wichtig, dass man sich dort austauscht hat.
Unser Podcast hat ja schon Erfahrung damit gemacht.
Bei Familie Xhaka, ja.
Eben, also, es hat Wirkung. Und es ist gut, dass man die einzelnen Positionen anderen darlegen kann. Das haben wir gemacht. Und heute ist das Verhältnis hochprofessionell. Man hat den Kontakt zueinander. Das heisst, wenn ich etwas wissen müsste, wüsste ich, wo ich den Granit Xhaka finden würde. Dann würde ich nachfragen. Also, von dem her gesehen, ja, die Beziehung ist wirklich professionell.
Wir sind damit beim Schweizer Team gelandet und du kommentierst die Spiele des Schweizer Nationalteams seit 2008, hast die Spiele davor auch gesehen, also hast den Weg sehr, sehr eng begleitet. Wie würdest du den Weg beschreiben, also von damals, als du das Team so zum ersten Mal wahrgenommen hast, jetzt zu dem Punkt 2026, logischerweise mit Granit Xhaka so als alles überstrahlender Figur, aber wie würdest du den Weg beschreiben, den das Team genommen hat?
Die Nationalmannschaft hat sich unglaublich entwickelt, die einzelnen Phasen. Ich glaube, die Phase, die ganz wichtig war, war die Verpflichtung dann zumal von Otmar Hitzfeld. Der Otmar Hitzfeld hat nach einem Spiel in Wales festgestellt, dass mit der EM 2012 das wird auch nicht funktionieren. Das Team braucht einen Change. Er hat dann den Granit Xhaka in London zum Nationalspieler gemacht und quasi die Neuen angefangen einbauen und die alten, arrivierten Spieler aussortieren.
Ist das für dich so der Kipppunkt?
Das war also eine ganz wesentliche Phase, die spannend war, weil sie auch von sehr viel Kritik begleitet war. Wir gehen nicht an eine EM, wir opfern quasi eine Teilnahme, um ein neues Team aufzubauen. Aber das Otmar Hitzfeld hat das als Welttrainer halt einfach gesehen, dass der neue Impuls braucht. Das sind junge, ganz talentierte Spieler mit dazugekommen, dekoriert aus den Juniorauswahlen, haben die Alten müssen ablösen. Das ist ein Prozess, der über viele Jahre geht. Der Weg zu Wladimir Petkovic, auch ganz eine spannende Geschichte. Wir hatten 2014 das Ausscheiden schon fast heroisch gegen Argentinien, alle frustriert. Otmar Hitzfeld verlängert den Vertrag nicht, wie alle gedacht haben, sondern er hört auf. Dann suche ich nach einem Nationaltrainer wieder auf einem Level, wo man sich heute sagt, yes, das ist Mario Slapstick, oder? Dann kommt der Wladimir Petkovic und auch der hat einen neuen Groove reingebracht. Auch der hat es verstanden, mit diesen Jungen zu arbeiten. Auch der war nicht darauf erpicht, quasi mit Erfahren nur den kurzfristigen Erfolg zu suchen, sondern wirklich etwas aufzubauen. Und der Verband hat hinterher auch hervorragend gearbeitet, auch dort ganz wichtige Phasen. Dort sind Leute wie ein Granit Xhaka, aber auch Shaqiri und andere, die sind dort greift. Und wenn man jetzt sieht, in den letzten 10 Jahren, mit welcher Konstanz das Nationalteam vorangeht, es hat ja fast keine Änderungen gegeben. Und die Änderungen, die es gegeben hat, hat man nicht bemerkt, weil sie sich so nahtlos eingefügt haben, das Nationalteam. Heute bin ich der Meinung, das Nationalteam steht auf einem gewissen Zenit.
Also stehen wir wieder vor einem Kippunkt vielleicht, wo sich
der
was ändern könnte.
Der Kippunkt kommt jetzt. Für mich ist das klar. Ist wirklich, die WM wird eine Zäsur bedeuten. Ich bin fast überzeugt, schon altersmässig, mit relativ vielen Spielern, die 30 und drüber sind. Es ist eines der ältesten Teams an dieser WM mit dabei. Durchschnittsalter in den Startformationen über 30 Jahre. Ich meine, unter Murat Yakın sind die ältesten Schweizer Nationalmannschaften generell aufgelaufen. Also es wird jetzt die Zäsur geben. Aber die Zäsur bekommt ein Ende nicht in einer gewissen verzweifelten Situation, sondern wir können alle zusammen hoffen, dass das Team jetzt auf dem Zenit wirklich das kann leisten kann, was man von einer Mannschaft auf dem Zenit erwartet, nämlich eine Topleistung. Sie wirkt für mich souverän. Die Mannschaft ist als Team gefestigt. Die Mannschaft hat von mir aus einen klaren Plan. Sie sind alle zusammen an einem Strick. Ich habe im Vorfeld von der WM gesagt, noch nie bei einer Endrunde ist die Schweiz mit so wenig Tamtam und so wenig Nebengeräuschen an einer Endrunde gereist wie jetzt. Es ist schon fast langweilig.
Und dann ist aber losgegangen.
Nachher ist es ein bisschen losgegangen, aber das gehört ein bisschen dazu. Also, um es abzukürzen, die Entwicklung von der Nationalmannschaft ist top. Mit ihr ist die Entwicklung im Verband offenbar auch gut gewesen, denn es gibt schwierige Fragen, die es klären gibt. Es fehlen 2-3 Jahrgänge zwischendurch, die nachher kommen. Also, mit ein kleines Loch eben zwischendrin. Also, wird es wichtig sein, dass jetzt Junge auch zum Einsatz kommen, damit sie die Erfahrung können sammeln, um dann wieder Granit Xhaka ab 2010 der künftigen Nationalmannschaft können Impuls geben.
Wobei, man muss ja sagen, oder, weißt, so eine Figur wie ein Granit Xhaka wird man einfach nicht mehr haben, sehr wahrscheinlich. Oder? Er muss nicht mehr sofort. Ich meine, er ist mittlerweile der grösste, der beste Fußballer in der Geschichte vom Schweizer Nationalteam. Was mir aber immer dünkt, oder, das mit der Zäsur, das hat mir auch schon so ein bisschen 24, haben wir das erzählt, nach dem Rücktritt vom Sommer, nach dem Rücktritt vom Shaqiri, nach dem Rücktritt vom Schär, oder? Und es ist dann ziemlich erstaunlich, gleich relativ nahtlos erfolgreich weitergegangen. Wenn wir jetzt mal die Nations League ausblenden, wo der Murat Yakin noch wirklich als eine Reihe von Testspielen hat betrachtet, wobei eben nicht Testspiele, um Junge einzubauen, sondern einfach Testspiele, wo ja, das Resultat irgendwie nicht so wichtig ist, oder? Und jetzt kommt man irgendwie wieder mit der Erzählung, aber so wie ich den Granit Xhaka einschätze, macht er einfach weiter. Ich meine, er macht jetzt vielleicht diesen Sommer noch einen Wechsel, noch einmal zu Chelsea. Also er hat ja einen extrem speziellen Spätherbst, wenn man das schon sagen kann, von seiner Karriere. Also er wird irgendwie nicht schlechter. Da denke ich fast so ein bisschen an Luka Modric zum Beispiel. Ein Freuler ist vielleicht so ein Kandidat, oder, für einen Rücktritt. Ein Rodriguez. Aber sonst, sie hat die Spieler nicht alle 33, 34. Es hat echt viele Spieler, die so um die 30 herum sind.
Das ist richtig. Und gleich habe ich das Gefühl, wir müssen ein bisschen aufpassen. Es gibt den ewigen Rodriguez. Ich sage mal immer so. Und es gibt den ewigen Xhaka. Sich jetzt einfach darauf zu berufen, der spielt dann schon noch weiter. Das reicht eben nicht. Das wäre für mich viel zu kurzfristig gedacht. Denn es gibt ja das zweite kleine Problem, das ist ein schönes Problem, dass die Jungen nachstossen. Es wird eine Veränderung geben. So einen wie der Granit Xhaka wird man nicht mehr haben. Ja, man hat das Gleiche noch gesagt beim Xherdan Shaqiri. So einen wie der Xherdan wird es nicht mehr geben. Das ist richtig. Dann hat das passt in der Konstellation. Niemand hat dann von Manzambi geredet. Kennen. Und heute reden wir von Manzambi als Spieler, der den Unterschied geben könnte. Die Mannschaft hat in den letzten 6 bis 8 Jahren eine Fähigkeit entwickelt, auf Ausfälle oder auf Veränderungen positiv zu reagieren. Sie ist nie durchgefallen. Du hast vorhin die Rücktritte angesprochen, nach 2024. Die Mannschaft ist nicht durchgefallen. Man hat Alternativen gehabt. Und auch jetzt bieten sich die Alternativen an. Man hat immer gesagt, ohne Shaqiri, oder EM weiss noch ganz genau, was Shaqiri spielt. Nicht. Jesus Maria, wenn der nicht mehr dabei ist, dann geht es Bach ab. Nein, man hat sich souverän für die WM qualifiziert, auch ohne Xherdan Shaqiri. Der hat dann gepasst. Aber jetzt ist eine andere Zeit, andere Konstellation, andere 11 oder 16, die das müssen machen müssen. Und ich glaube auch, dass das Nachrücken von Jungen halt den Druck auf Rodriguez, auf Xhaka, auf Fröhler erhöht. Ein Okafor drängt noch, ein Yashari drängt noch. Wir haben auch auf den Aussenbahnen mit Atekami und anderen, die kommen, Britschki beispielsweise, haben wir enorm viele tolle junge Spieler, die nachrücken. Und die gilt es jetzt. Und das wird die Schwierigkeit sein vom Nationaltrainer dann nach der WM. Wie kann ich den Übergang von dem, was wir jetzt haben, von dem Zenit, auf die neue Mannschaft, die vielleicht in 4 Jahren einen gewissen Zenit muss haben oder eine gewisse Flughöhe muss haben, wie kann ich das so erreichen, dass man das Zwischenziel, nämlich das Erreichen von einer EM beispielsweise, dass man das ohne grosse Probleme anbekommt. Es ist eine Art Luxusproblem, aber es ist wieder eine andere Art von Aufgabe, die auf einen Nationaltrainer wartet.
Wenn du Yohann Manzambi spielen hast sehen jetzt in den letzten Wochen, er ist nicht so ein Anführertyp, allein schon von der Position her wie Granit Xhaka, aber ist es so auch so einer, wo du sagst, okay, hoppla, allein an den paar Partien, die er gezeigt hat, auch die Saison in Freiburg im Hinterkopf, das ist so einer, der die Mannschaft tragen wird in den nächsten Jahren, oder ist es dafür noch zu früh?
Ich glaube, es ist noch zu früh, weil, das muss man schon sagen, 2010, wo der Granit Xhaka in das Team kam, hat es 2 oder 3 Spiele gebraucht und dann habe ich schon die ersten arrivierten Nationalspieler gehört, wie sie mir gesagt haben, der Anger muss ich nicht meinen. Rang muss nicht meinen, also so in dem Stil. Man hat schon dann gewusst, der Granit ist von Natur aus ein Anführer.
Das ist Chef. Er ist geboren als Chef.
Ja. Das ist so. Von denen gibt es nicht allzu viel. Also wird sich die Hierarchie im Team verändern. Der Yohann Manzambi, ich kann noch zu wenig sagen, wie man ihn als Typ innerhalb vom Team muss wahrnehmen. Er hat das Verspielte, das Leichte, das Unerwartete. Das sind eigentlich nicht Eigenschaften von einem Chef. Das verspielte Chef gibt es fast nicht. Das kommt nicht gut.
Aber bei Xherdan Shaqiri hat man auch damals irgendwie, der war auch der Verspielte, aber man hat das Gefühl gehabt, okay, der kommt wahrscheinlich auch, um zu bleiben. Der hat auch dieses erfrischende, das selbstbewusste.
Schon. Aber er war nie der Chef der Nationalmannschaft. Ja. Das muss man schon ganz sagen. Er war nie der Chef gewesen. Also der neue Chef wird sich erst müssen zeigen. Da habe ich jenes Gefühl, dass er Ashari das machen konnte. Definitiv. Ich glaube aber auch, dass im Moment bezüglich Chefstatus, solange der Granit dabei ist, ist auch keine Frage. Mit Spielern wie Akanji, wo auch noch das Chefgen in sich hineinhaben, eine ganze Truppe können führen. Ich glaube, dass Manzambi ein außergewöhnlicher Spieler ist, der jetzt auch wieder so einem ganz interessanten Punkt steht. Die Premier League ist noch etwas anderes als Freiburg, ohne dass wir jetzt vernünftigen, was in Freiburg passiert. Er wird noch mehr im Fokus stehen. Er wird noch mehr liefern. Das ist ein Prozess, der einfach Zeit braucht und die Zeit muss man ihm geben. Und darum mahne ich immer ein bisschen, dass man jetzt schon sagt, die Nationalmannschaft muss mit Manzambi den Startelf spielen. Ohne Manzambi geht überhaupt nicht. Das würde ich noch ein bisschen zurückstellen, das hätte ich wie Forderung. Aber ja, er wird sicher das Bild von dieser Nationalmannschaft prägen. Er ist ein außerordentlicher Fußballer.
Wie erlebst du eigentlich den Trainer Murat Yakin? Dominik und ich haben kürzlich darüber diskutiert. Eigentlich im Vorfeld der WM mit der Qualifikation im Hinterkopf hat man ja gemeint, okay, die Mannschaft steht sehr verlässlich, eigentlich auch immer die ähnliche Aufstellung gebracht. Es war eigentlich mehr oder weniger klar für viele, dass es irgendwie die Aufstellung werden würde, auch beim Turnier. Und jetzt ist dann schon viele Wechsel. 3 Rechtsverteidiger in 3 Spielen. Es schraubt dann schon in dem Turnier ordentlich an der Mannschaft rum, wo man eigentlich gedacht hat, man muss eigentlich gar nicht schrauben, weil die Mannschaft ja da ist nach der Quali.
Wir müssen das tatsächlich fragen. Denn ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, dass Murat Yakin seit dem 1-6 gegen Portugal an der letzten WM eine Wandlung durchgemacht hat. Nicht nur als Taktiker auf dem Feld, sondern auch als Mensch, als Trainer von dieser Mannschaft. Er tritt uns Medienschaffenden anders gegenüber, mit einer gewissen Gelassenheit, einer gewissen Ruhe. Man hat vorher immer ein bisschen das Gefühl gehabt, er sieht hinter jedem so kleinen Heckenschützen, das Gefühl, der am Schluss vom Tag verarscht ihn. Das ist definitiv nicht mehr der Fall. Also wir nehmen ein ganz anderes, wo er aufgeräumt, klar, fokussiert, er hat einen Plan, er hat auch gelernt daraus, dass die Veränderungen, die er herbeigeführt hat, die uns in der Öffentlichkeit gar nicht so bewusst waren. Blick zum Trainerstaff, der ist schon unglaublich gewachsen in allen Fronten. Das ist passiert ohne grosse Pressemitteilung. Sondern er hat genau gewusst, dort hat man Defizit, dort müssen wir professionell werden und darum ändern wir es. Das ist an sich schon ein enormer Schritt für einen Murat Yakin, der sonst eigentlich alles bei sich zentriert behalten. Er hat Sachen abgegeben, können delegieren. Was an der WM passiert, ist auch ein Murat Yakin. Man darf eigentlich nie sagen, ich weiss, wie er tickt. Nein, das weiss keiner, weiss, wie der Murat Yakin tickt. Dass er auf der Außenverteidigerposition mit 3 verschiedenen Außenverteidigern in 3 Spielen antritt. Dass er die 3 Außenverteidiger dann noch wechselt. Mhm. Und dass er so zwischen 3 und 4 Ketten hin und her switcht. Das ist selbst für mich nicht nachvollziehbar. Und ich frage mich, warum er die Baustelle aufgerissen hat, wo doch gar keine Baustelle rum war.
Und zumal er es eben in der Qualifikation ja gerade nicht gemacht hat.
Und in der Vorbereitung haben wir schon gesehen, dass ich das Zweite nicht ganz begriffen habe. Jeweils 11 Spieler zu wechseln. Da ist ein bisschen ein Reihe gestanden. Das haben andere Teams in der Vorbereitung definitiv nicht gemacht. Es hat auch Stimmen aus dem Team gegeben, die das nicht verstanden haben. Die vielen Wechsel. Man hat dann nicht so recht gewusst, wer ist denn jetzt eigentlich das Team und wer nicht. Möglich, dass das Teil von seinem Plan ist. Man muss ihn einmal fragen. Aber es ist schon sehr auffällig, wo er wechselt, wie er wechselt und was es dann letztendlich auch für Konsequenzen hat. Denn die Konsequenzen sind nie zugunsten vom Nationalteam ausgefallen. Nie zugunsten von der Leistung. Aber hier bei diesen 3 Spielen nicht. Die Verwechslung auf der Außenposition haben nie Beruhigung gebracht, sondern meistens eher ein bisschen.
Wobei der Kacke ist, das hat jetzt funktioniert. Weißt? Also der hat jetzt verhebt gehabt, defensiv sowieso. Hat sogar eine 2-Goal-Beteiligung, jetzt ohne offensiv irgendwie das glänzt hat. Aber das hat jetzt in diesem Spiel funktioniert. Aber es tut natürlich gegen innen immer ein Zeichen setzen. Jetzt wird man gut, er ist leicht angeschlagen. Ich weiß nicht, ob er wird ready sein wirklich gegen Algerien. Aber das ist klar. Aber jetzt in diesem Fall, der Kackes, der hat funktioniert.
Das heisst also, Schlussfolgerung, im nächsten Spiel spielt der Kackes. Was machst du, wenn er dort nicht spielt? Also ich meine jetzt ganz ehrlich, Zakaria zurückschauen. Hat denn der Zakaria bei diesem Versuch, das war schon speziell, wir wollten eigentlich in der Dreierkette, da stellt man als rechten Außenverteidiger auf. Das hat für mich auch funktioniert, schon nicht falsch gelaufen. Aber mir hat nicht funktioniert, dass man im Startspiel gegen Katar nach 89 Minuten den Außenverteidiger wechselt. Das ist für mich ein Anflug von Arroganz. Ein bisschen. Kann ja nicht passieren, komm, wir lösen
das. Der Freuler hätte ja auch noch rausgewechselt.
Das
auch,
also schon noch speziell gewesen. Darum müssen auf der Tribüne schaut man sich dann amix an. Selbst als Kommentator schaut man dann nebenan und sagt, was ist jetzt los? Ja. Wir wissen es ja amix nicht. Ja, Kacke, es hat funktioniert. Fingen auch, Wittmer hat ja in der Vorbereitung auch funktioniert. Zakaria hat dort eigentlich auch funktioniert. jetzt bin ich gespannt, was im nächsten Spiel wird.
Ich glaube, er hat nach dem Match gegen Kanada hat er so ein einen Moment gehabt, eine Pressekonferenz, so ein bisschen Teufel blicken. Es ist dort um sein Shirt gegangen, das er musste wechseln von weiss zu schwarz. Ein Puma-Shirt mit einem grossen P drauf. Das ist eine Kollektion, die Pep Guardiola gewidmet wurde. Und darum ist er irgendwie auf Guardiola gekommen. Er hat plötzlich von ihm angefangen schwärmen. Und dass er sich eben auch so ein bisschen als der Trainer sieht, der den Gegner sehr genau auseinandernimmt, der sich dann eben einen Plan probiert zurechtzulegen für genau diesen Gegner. Dass er eben auch je nachdem halt genau diesen Spieler sucht für diesen Gegner. Ich meine, Guardiola ist oft genug wirklich auch gut aufgegangen und darum gilt er als der beste Trainer der Welt. Aber es war ja auch legendär gewesen, gerade in seiner Bayern-Zeit, oder Tillmann, wie du weißt, dass er
das weiß Sascha sicher genauso gut, dass
genau
man
im Halbfinale hat irgendwann einfach vercoachen, weil er gefunden, jetzt muss ich plötzlich irgendwie eine Dreierkette einstreuen oder weiß nicht was.
Immer dann, wenn es wichtig geworden ist, hat er so noch irgendeine Idee irgendwo aus dem Schrank gezogen, wo alle gedacht haben, okay, warum?
Genau. Und ich glaube, schon der Yakin sieht sich auch als der Trainer. Sie haben drei Analysten, sie nehmen jeden Gegner bis auf das letzte Detail auseinander. Er schaut sich dann das an und macht sich dementsprechend einen Plan. Und kennt dann halt irgendwie die vorgefertigte Formation, die er in der WM-Quali hatte, die dort erfolgreich war, kennt er halt dann aus dem Fenster.
Das meine ich mit der Entwicklung, die er durchgemacht hat. Es ist nicht mehr einfach nur der Entscheid von Murat Yakin. Es ist seine Art und die soll ihm auch eigen sein, die darf er auch ausleben. Also es kann ja nicht sein, dass er bei uns sogar nachher fragen, wie er so aufstehen oder innerhalb vom Team. Aber er hat es, wie du es richtig sagst, mittlerweile nicht nur einfach der Assistenztrainer, das ist unter Wladimir Petkovic noch so gesehen. Petkovic hat sie Assistenztrainer gefragt, wie wir aufstellen, vielleicht noch den Granik gefragt, wie man aufstellt, aber man hat es dann gehabt. Der Murat Yakin seziert, zusammen mit Emes und Co. wird alles voneinander genommen. Und dann wird eine Aufstellung gemacht, die er findet, dass sie funktioniert. Es ist, hat ja funktioniert bis jetzt. Rein resultatmässig hat es funktioniert, aber es hat nicht so gewirkt, dass man sagt, ah, das ist jetzt das Gelbe vom Ei. Aber es soll weiterhin seine Eigenschaft sein, Murat Yakin sein, dass er eben die Gegner wirklich voneinander nimmt und dann so aufstellt, wie er das für richtig befindet.
Jetzt spielt er gegen seinen Vorgänger, gegen Wladimir Petkovic. Siehst du noch viel Petkovic in der Mannschaft, in der Anlage der Mannschaft, in dem Spielerischen? Oder hast du das Gefühl, es ist inzwischen schon zu fast zu 100% eine Yakin-Mannschaft? Oder ist da immer noch viel Petkovic drin?
Ich glaube, nach so langer Zeit ist Mannschaft Murat Yakin. Das ist so. Und es wäre gerade ein bisschen viel Ehre, wenn man sagt, oh, das ist alles noch Petkovic. Nein,
das aber ist das Selbstverständnis vielleicht oder der genau. Spielerische Ansatz?
Das hat sich aber entwickelt, aber den gehe ich zurück. Das Selbstverständnis hat der Ottmar Hitzfeld mitgebracht. Der hat gesagt, das sind die Stärken von euch, glaubt an die Stärken, spielt die aus. Und das ist verfeinert worden unter dem Wladimir Petkovic. Auch der hat das gehabt. Der Wladimir Petkovic war jetzt nicht der grösste Philosoph vor den Leuten. Also so wie er bei uns geredet hat, hat er ja vor der Mannschaft auch geredet. Das war ja nicht ein anderer Mensch. Und was er aber mitgebracht hat, ist tatsächlich, er hat das Selbstverständnis mitgebracht gehabt, der Mannschaft können zu zeigen, wenn sie an sich glaubt, eure Fähigkeiten länger, um den Gegner hier können zu bearbeiten und wenn es optimal läuft, auch zu gewinnen gegen ihn. Das ist über die Jahre durchgewachsen und von dem profitiert sicher die Ära Murat Yakin auch.
Ich glaube, der Petkovic hat es geschafft, oder der Hitzfeld vorher, ist er dann trotzdem ein Stück weit noch ein Aussenseiter Fußball gewesen, oder? Und mit dem Petkovic ist man eher dominanter geworden. Man hat den Ball wollen haben. Man wollte spielerische Lösungen finden am Ball. Und das finde ich noch durchaus überraschend am Yakin. Der hat das ja eigentlich vorgesetzt. Der hat es vielleicht sogar noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Obwohl er ja eigentlich, als er angetreten ist, noch so ein bisschen den Ruf hatte als Defensivtrainer. Man hat ja dort seine Zeit auch beim FC Basel auch vor allem im Kopf gehabt.
Ja, da müssen wir ein bisschen ehrlich sein. Und dann mache ich bei uns Journalisten schimpfen. Wir hocken ja manchmal nach dem Spiel noch ein bisschen zusammen oder im Vorfeld zu einer Runde wie hier und dann philosophieren wir und überhaupt und wir wissen, wie es geht. Und ich weiss noch genau, wie wir den geredet haben. Jetzt kommt der Murat Yakin. A, er kommt von Schaffhausen. B, vor ihm wären eigentlich vier andere gewesen, die haben zusammen abgesagt. Also jetzt kommt der. Und dann war er noch ein Libero gewesen früher. Also wir haben so geredet zum Teil. Jetzt führt der Libero wieder ein. Das wird das Revival sein vom Libero. Und der Murat Yakin auch hier, Wendel, also das ist ein Fußballverrückter. Man muss den Leuten damals ein bisschen Zeit geben. Und ich glaube, der Murat Yakin hat etwas fertiggebracht. Er hat die Abwehr mehr oder weniger stabilisiert. Mit Klarik und, aber was er vor allem fertiggebracht hat, ist, dieser Mannschaft eine Spielkultur mitzugeben, wo nicht auf etwas festgefahren ist. Du liest bei Murat Yakin nicht, er spielt stur 4-4-2 oder 4-2-3-1, sondern so. Er spielt.
Eines von seinen Lieblingswörtern ist ja Flexibilität. Ach,
und darum interessiert mich ehrlich gesagt die Aufstellung amigs nicht. Das ist auch so etwas, was die Leute einem wissen. Am Morgen bei einem Spiel, wenn man sich trifft, im Morgenraum hier im Hotel, heisst du, wie spielt er heute? Was könnte er machen? Wie sieht es aus? Jeder hat seine Aufstellung. Mich interessiert es mittlerweile nur noch bedingt.
Gut, du diskutierst auch, aber so über die Aufstellung.
Ja, natürlich. Sie gehört ja ein bisschen dazu. Aber mich interessiert es insofern bedingt, als dass es wirklich eine äußerst flexible Geschichte geworden ist. Und das macht die Mannschaft, das macht auch Murat Yakin als Trainer. Also unberechenbar. Ja.
Du, wie spielt er eigentlich gegen Algerien?
Das weiß ich nicht, aber nein. Man weiß es nicht.
Aber es wird vermutlich wieder Wechsel geben. Hast du irgendwie wie ein Gefühl dafür, was da kommen könnte? Einen Gedanken dazu, den hast du sicher, was sich verbessern muss im Vergleich zu den drei Spielen, die wir gesehen haben in der Gruppenphase?
Und ehrlich gesagt nicht. Auch hier gilt, wir sind hier sehr weit weg. Wir begleiten zwar die Nationalmannschaft, aber wenn wir ehrlich sind, wir dürfen meistens eine Viertelstunde vom Training schauen. Das ist dann,
wenn die überhaupt.
Genau, dann dürfen die Gelder.
Wenn sie irgendwelche langweiligen Passübungen machen. Voilà.
Also wir sehen weder etwas Taktisches, noch bekommen wir an einer Weltmeisterschaft mit, gibt es medizinische Gründe, dass ein Spieler spielt oder nicht. Also dass Wittmer angeschlagen ist, das haben wir erst nach und nach so ein bisschen mitbekommen. Darum weiss man sehr wenig. Und darum ist alles, was wir machen im Vorfeld, so ein bisschen auf Mike Shiva Level, oder? Mir geht so ein bisschen, was könnte eventuell. Ich glaube, dass Algerien eine ganz andere Mannschaft ist, als das, was man bis jetzt gesehen hat. Dass der Murat Yakin wieder seziert. Und ich war auch schon ein bisschen dran und ertappe mich, wenn ich versuche, den Gegner zu sezieren. Was ich dann sehr schnell aufgebe, weil ich das nicht kann. Aber auch hier ist eine andere Mannschaft. Der Murat Yakin wird sich wieder etwas überlegen, wie er das machen will, ohne von seiner Grundhaltung abzuweichen. Ich meine, viel Wechsel kannst du nicht machen. Man darf sich wieder die Frage stellen, spielt man Zambi von Anfang an oder nicht?
Muss spielen, oder? Also für mich ist es eigentlich klar, dass er muss spielen, jetzt sogar, weil Algerien eine spielstarke Mannschaft ist, aber schon durchaus anfällig ist. Also es ist eigentlich wie ein Gegner gemacht, wie für einen Mann Zambi.
Das ist hochspannend. Die Statistik von dieser WM zeigt folgendes. Noch nie sind Auswechselspieler so wichtig und auch so entscheidend und mit so grossem Einfluss gesehen wie bei dieser WM. Man darf nicht vergessen, wir haben bis vor dieser WM von zwei Halbzeiten geredet, jetzt reden wir von vier Viertel.
Siehst du, Dominik, ich habe es dir gesagt.
Es ist so, wir reden von vier Viertel. Das letzte Viertel hat immer etwas Entscheidendes. Die Auswechselspieler haben entscheidenden Einfluss. Und auch bei Deutschland, bei uns Mansambi. Also mit darf
vorher gerade Martinelli bei Brasilien.
Voilà, man darf den Auswechselspieler, also heisst nicht mehr Joker, man darf den Spieler nicht mehr als Ersatz anschauen für etwas, sondern mit ihm kommt oft auch eine entscheidende Wendung ins Spiel. Und jetzt frage ich mich halt schon, Mansambi, wenn der Mansambi reinkäme als Joker, hat er eben auch Wert. Aus dem einfachen Grund, weil er auch so ein Unterschiedsspieler ist, weil seine Wendigkeit, seine Art Fußball zu spielen für jemanden, der schon 70 Minuten dabei war, womöglich überfordernd kann sein. Also es gibt durchaus Argumente auch dafür, zu sagen, okay, die Wichtigkeit des Joker ist so gestiegen, dass wir unseren, in Anführungszeichen, besten Joker am Anfang draussen lassen. Das kann durchaus auch sein. Ich bin völlig mit euch einig, rein von der Qualität her und das, was Mansambi kann, ist er auf dem Platz von der ersten Minute an Unruhe hat. Aber es gibt für mich mindestens auch so viele Argumente, zu sagen, wir warten.
Ich finde das eben ein bisschen absurd. Er ist vielleicht der beste Joker, aber er ist aktuell vielleicht auch fast der beste Spieler. Er ist der beste Offensivspieler. Ich meine, er hat den meisten Goal geschossen, hat das Goal noch vorbereitet in dieser Mannschaft. Also das finde ich ein bisschen absurd. Ja, vielleicht ist er der beste Joker, aber aktuell ist er auch der gefährlichste Spieler, der unberechenbarste Spieler in dieser Offensive. Und warum sollst du jetzt ein WM-16-Final ohne den von Anfang an angehen?
Weil ich finde, dass die Mannschaft nach wie vor Qualität hat, auch ohne Mansambi. Es ist ein anderes Spiel. Wenn man das mit Mrieder spielt, ist es ein anderes Spiel, definitiv. Ich finde auch, dass du fast keine Reaktion mehr hast, wenn es dann eben nicht funktioniert. Die ersten 45 Minuten gegen Kanada, das jetzt auch nicht das gewesen, was du sagst, es ist ein Mansambi-Feuerwerk gewesen. Alles fokussiert sich dann auf Mansambi. Und der Gegner hat Zeit, sich im Lauf von dem Spiel einzustellen auf so eine Spielernatur. Das hast du natürlich nicht. Einer, der reinkommt in den Mansambi, nach 70 Minuten, der ist fast nicht mehr zu halten und zu zügeln. Und darum sage ich noch einmal, ich bin mit dir einig, Mansambi, nach dieser WM, wenn es wieder losgeht mit Qualifikation und Nations League, das ist tatsächlich ein Spieler, der in die Startelf gehört. Das sehe ich ja so. Aber ich sehe auch Argumente, dass man sagt, nein, wir warten und laden vielleicht am Anfang los.
Jetzt ist seit Samstagabend bekannt, eben wer der Gegner ist. Und man kann sich vorstellen, dass Murat Yakin und sein Analystenteam sich in die Videos schmeißen und überall Zettel rumfliegen und irgendwelche PDFs oder Präsentationen. Wie sieht eigentlich jetzt bei dir die Vorbereitung auf das Spiel aus? Hast du dich jetzt mit Algerien schon auseinandergesetzt? Kommt es in den nächsten Tagen? Was suchst du da alles so zusammen an Informationen vor so einem Spiel?
Ja, wir haben mit der Mannschaft schon auseinandergesetzt. Ich habe die Spiele gesehen hier an der Weltmeisterschaft. Ja, so eine Suchmaschine gestartet, wo sämtliche Informationen, die über Algerien kommen und in den Zeitungen stehen, dass die zu mir kommen, die lese ich dann erst so zwischenzeitlich durch. Das heisst zwischenzeitlich immer dann, wenn ich nicht konkret für eine Mannschaft arbeite. Die eigentliche Vorbereitung, die unmittelbare, die fängt morgen an. wenn das heutige Spiel dann durch ist, fängt die Mona morgen an und dann ist der Fokus auf das Team gesetzt, ist der Fokus auf die Spieler gesetzt und dann zählt nur noch Algerien.
Und du hast, bevor wir angefangen haben, hier gesagt, es dauert einen Tag, so eine Mannschaft vorzubereiten. Die Informationen zu allen Spielern, zum Team, zur Geschichte, zum Turnierverlauf, das sind alles Sachen, die man dann zusammen haben muss, oder?
Genau, 26 Spieler sind es. Wenn ich 10 Minuten für jeden Spieler aufwende, habe ich schon 260 Minuten allein nur für die Mannschaft parat. Dann kommt es darauf an, was hat die Mannschaft an dem Turnier gemacht, was hat die Mannschaft für einen Weg hinter sich. Und man muss hier immer, damit man es einschätzen kann und die Relationen sieht, man muss eben immer zurückschauen auf die letzten 2 Weltmeisterschaften, auf die letzten 8 Jahre, um Entwicklungen von einer Mannschaft zu beschreiben. Sonst würde man nur den Moment aufzeigen, das geht nicht. Also ich muss jetzt nur recherchieren, wo hat die Mannschaft unter Wladimir Petkovic Änderungen herbeigeführt? Wie hat sich die Mannschaft entwickelt? Was für Spieler sind gekommen? Ist das vielleicht gleich wie in der Schweiz, wo sie die Unterschiede? Was ist auch ein der Unterschied zwischen Murat Yakin und Wladimir Petkovic im Coaching? Das sind alles Sachen, wo man eine gewisse Einschätzung auch geben, ja.
Hilft dir aber sicher, dass du Wladimir Petkovic aus Jahren in der Schweiz gut kennst, also zumindest ihn als Person und einschätzen kannst. Das macht wahrscheinlich in dem Punkt zumindest einfacher, die Vorbereitung.
Definitiv, aber ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt vielleicht im Vorfeld von dieser Partie noch meint oder andere ehemalige Spieler oder Funktionär anliegt und sagen, du, wie ist das denn gewesen? Wie ist es heute? Dass ich ein bisschen abschätze, wie das könnte sein oder bei Weggefährten, die Wladimir Petkovic hat, nachher fragen und sagen, du, wie fühlt er sich im Moment? Was sind die grossen Probleme, die er hat? Hat er überhaupt Probleme? Das bekommt man meistens über Umwege mit nachher.
Ist das manchmal schon ein bisschen ein Müssen, das Vorbereiten? Eben, du machst es ja schon sehr lang. Wenn ich jetzt richtig rechne, schon 18 Jahre bist du Kommentator vor der Schweizer Nationalmannschaft. Du hast x Tage, Wochen, Jahre schon fast in die Vorbereitung von Spiel reingegeben. Ist das für dich manchmal schon ein bisschen ein Müssen? Vielleicht jetzt nicht gerade bei Schweizer Nazi oder bei den Spielen von Schweizer Nazi, aber eben, wenn so ein Match wie Japan, Schweden zum Beispiel musst du vorbereiten.
Es ist gerade das Gegenteil. Es ist noch viel besser geworden, weil sich alles verändert hat. Vor 20 Jahren war es einfach, sich vorzubereiten auf ein Match. Noch viel besser vor 30 Jahren. 1998 an einer WM, weiss ich noch. Ich habe dort mit ehemaligen Kommentatoren auch geredet. Das sind alles Koryphäen und gesagt, du, was weißt du über den Spieler? Und da hat es dann noch so Sätze gegeben wie, ja, lass, wenn es dem muss sein, erzähl einfach das Geschichtchen. Und du kannst es eh nicht nachvollziehen. Ob jetzt die Mutter der Manager ist gesehen oder der Onkel, das ist gleich. So. In dem Beispiel so haben wir geredet. Das ist heute undenkbar. Heute ist es so, der Informationsgehalt von der Zuschauerinnen und Zuschauer ist so hoch, weil so viele Informationskanäle rum sind, dass du als Kommentator nicht einfach anhockst und rezitierst, was du aus dem Brunnen an Informationen rausgefischt hast, sondern dass du neue Wege gehst. Wir kommentieren heute nicht mehr nach Geschichten, sondern wir versuchen zu erklären, weniger was auf dem Spielfeld geht, für das habe ich den Benny Huckel, als viel mehr Umstände rundherum. Und das bedingt Recherchen. Wir gehen Sachen recherchieren. Schwierig ist heutzutage herauszufinden, was ist fake und was nicht. Schwierig ist heute herauszufinden, von wem kommt die Information. Die Verbände zum Beispiel wollen eigenen Content, wollen eigene Informationen vermitteln. Und ja, würde ich sagen, wir brauchen dort Medien fast ein bisschen, indem sie sagen, du kannst nicht mit dem Spieler reden, aber ich habe mit ihm geredet, kannst das Interview nehmen. Das sind Sachen, die ich herausfinden muss. Und weil das jetzt schwieriger geworden ist als noch vor 20 Jahren, finde ich die Arbeit also hochspannend. Finde ich wirklich cool, ja.
Bevor du dich an die Vorbereitung wieder machst fürs Spiel und wir in Richtung Flughafen aufbrechen, eine Frage noch. Du hast viele Turniere erlebt. Wie würdest du die WM, das, was wir bisher von dem Turnier erlebt haben, einordnen? Es gab viel Kritik im Vorfeld, wie eigentlich bei vielen Turnieren. Davon ist inzwischen nicht mehr so viel zu hören. Aber wie würdest du das Turnier einschätzen, sportlich und auch was so das Drumherum angeht?
Es liegt in der Natur vor Sache, dass im Vorfeld immer auch schlecht geredet wird. Das ist einfach so. Bedenken sind immer riesengroß. Jetzt stellen wir aber hier fest, erstens mal in der Stadt ist alles super organisiert. Das ist top, da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Die Stadien sind wunderbar, funktioniert auch, Zutritte funktionieren, EDV funktioniert, also die Arbeitsbedingungen funktionieren.
Obwohl du in San Francisco hast du, glaube ich, wirklich in der prallen Hitze gesessen, ja, aber das gehört halt dazu,
die
oder?
Die können ja mehr nicht ein Stadion bauen, also Stadion nachbauen oder uns auch. Abgesehen davon, auch das ist schon bekannt, wenn man bei Olympischen Spielen mit dabei ist, im Beachvolleyball, da gibt es kein Dach. Also dort brennt die Sonne auch, aber das gibt es halt, die Umstände. Aber hat ja nichts mit der Organisation zu tun. Ja. Was wir feststellen ist, es sind 3 so grosse Länder, die WM organisieren. Das ist too much. Ein WM-Feeling kommt hier auf um das Stadion herum und dann hört es auf. Sobald du aus dem Stadion raus bist, gibt es kein WM-Feeling mehr. Unterschied, Mexiko, der Eröffnungsfeier, das habe ich noch gar nie gesehen. Unfassbar, was in Mexico City abgeht, und zwar in der ganzen Stadt, ich habe nur einen Teil gesehen. Aber dort, wo ich war, Eröffnungsspiel ist durch, die Hauptplaza, die Hauptstrasse, wo ein extrem langer Boulevard, zu Zehntausenden gestanden, gefeiert, gefestet gemacht. Also dort merkst du eine Euphorie, die merkst du nicht. In Kanada ist sie eher verhalten. Aber ja, auch im Stadion nur spürbar.
Also in Vancouver hat man es schon gemerkt, hat mich gedacht.
Ja, sagen wir mal, ein kleiner Ort stimmt nicht ganz, aber es war überschaubar gewesen. Dort, wo wir waren, hat man eben gemerkt, es ist WM. Oder? Jetzt sind wir in Amerika, ist es ein bisschen anders, dort merkst du das nicht. Es hat andere Themen, wo höher zu gewichten sind. Rein spielerisch finde ich es bis jetzt eine hochspannende WM. Eben, wir haben es vorher angesprochen, Trinkpause. Man hat das echt so en passant notiert, dass das wird geben wird. Mittlerweile stellst du fest, hat das Spiel komplett verändert, von fast jeder Mannschaft. Wir stellen noch fest, mit neuen Teams, die asiatischen Teams haben vorwärts gemacht. Japan zwar ganz unglücklich ausgeschieden, aber mittlerweile wissen die Leute oder wissen die Mannschaften, weil sie taktisch sehr gut geschult sind und auf höherem Niveau antreten, wie man muss verteidigen.
Also kommt eigentlich niemand mehr zu so einem Turnier und kann nicht verteidigen, nein, oder?
Das ist ja, sicher auch das Level, was alle haben. Haiti.
Und das haben wir so nicht gehabt, weil wenn wir ehrlich sind, das Einzige ist das 7-1 gewesen, Deutschland, Curaçao, wo so ein bisschen in das Klischee reinpasst hat, wo man vor der WM zeichnet. Alles andere ist anders gewesen. Darum noch eins, verteidigen ist besser geworden als arbeiten im Mittelfeld. Ist ganz anders geworden. Es sind nicht nur Abwehrreihen oder ein guter Goalie, sondern es ist der Verbund, der funktioniert. Ich bin hoch gespannt, was jetzt wird abgehen in dieser K.O.-Phase. Das ist noch eine Geschichte, wo es auf viel Erfahrung drauf ankommt, auf Coolness. Setzen sich dort die Mannschaften durch, die Spieler haben, die K.O.-Geschichten aus der Champions League und diesen Wettbewerben kennen. Gibt es da tatsächlich die grossen Überraschungen noch? Oder hat man am Schluss gleich die grossen Teams vor? Das wird jetzt interessant sein zum Anschauen.
Was hast du das Gefühl, wer ist so der größte Favorit nach den Leistungen, die du gesehen hast? Oder hast du zu wenig gesehen dafür? Oder sind es dann am Ende?
Man hat alle Mannschaften gesehen, aber auch hier, das Spiel geht ja noch 1-2 Wochen länger als vorher. Die erste Runde, das war für alle ein Krampf gewesen. Also die ganze Qualifikation. Und es hat aber noch nie so eine lange K.O.-Phase gegeben wie jetzt. Oder? Mit einem 16. Finale dazukommen, wo gross ist, aufeinander treffen können. Wir möchten die üblichen Verdächtigen, die stark sind. Die Franzosen sind stark, die Spanier sind unglaublich stark unterwegs. Bei den Engländern sind gewisse Vorbehalte oben. Du zählst natürlich die Südamerikaner dazu. Wir haben Ecuador gesehen und Kolumbien vor allem gesehen, mit der Kraft, die daherkommt. Und dann ist ja auch irgendwo noch die Schweiz. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weißt du, unter uns lässt ja niemand zu. Wenn du den Weg anschaust, den die Schweiz jetzt vor sich hat, es könnte viel schwieriger kommen. Und darum sage ich, so wie die Schweiz bis jetzt gespielt hat, die Punkte, die sie geholt hat, die Art und Weise, wie sie den Tag geleitet hat, über weitere Strecken vom Spiel, sage ich, ich würde auch ein bisschen auf die Schweiz schauen.
Auch wenn da Kolumbien vermeintlich lauert dann.
Ja, ich würde auch oder wegen dem auf die Schweiz schauen. Das würde ich wirklich machen. Die würde ich auf dem Zettel haben. Und da bin ich nicht der Einzige, wenn man im Pressesaal rumlässt, bei den Journalisten, die das vielleicht noch ein bisschen aus einer anderen Optik sehen als mir. Ich finde auch, die Schweiz ist feig. Die beste WM von allen Zeiten zu spielen, wie sie sagt. Ich traue das nicht nur zu, sondern ich gehe davon aus, es wird auch so sein.
Das würde ja bedeuten, dass man wahrscheinlich im Viertelfinale in Kansas City in diesem grossartigen Footballstadium namens Arrowhead sehr wahrscheinlich auf Argentinien würde treffen, auf einen Messi. Es gibt ja auch eine Vorgeschichte 2014, Brasilien auch eines der besten Schweizer Länderspiele überhaupt, wo man den späten Finalteilnehmer einen Rand vor Niederlage hat gebracht. Ja, das wäre schon sehr, sehr spektakulär, muss man sagen, wenn man es so weit würde bringen.
Auf dem Weg dorthin, wo sie wollen, gibt es solche Gegner. Und es ist ja gut, stehen die da. Und es ist der Moment, um zu zeigen, was das Team drauf hat. Ich traue das wirklich zu, weil sie in der Entwicklung der letzten 2 Jahre noch eine Schippe draufgelegt haben, meiner Meinung nach. Und weil es für mich wirklich auch das beste Schweizer Nationalteam ist, das je an einer Endrunde mit dabei war.
Trotzdem muss man auch sagen, nach dieser Vorrunde, oder man kann sie ja so oder so betrachten. Die Schweiz hat die Pflicht erfüllt. Sie hat 7 statt 9 Punkte geholt. Also der Ausrutscher am Anfang gegen Katar ist schon ein bisschen peinlich gewesen. Ankerum muss man sagen, sie haben auch ganz andere Mannschaften haben ihre Ausrutscher gehabt. Sie haben gute Phasen gehabt in jedem Match, sie haben aber auch schlechte Phasen gehabt. Und es ist ja lustig, vorher hat unsere Reiseveranstalterin angerufen, die muss natürlich schon alle Möglichkeiten planen. Die hat schon gefragt, ja, wann weiter dann heimfliegen, wenn man so ausscheiden gegen Algerien, ob man am Freitag schon heimfliegen will oder am Samstag. Und ganz ehrlich, das ist für mich jetzt nach den Eindrücken von diesen 3 Matches, ist das für mich nicht ein unwahrscheinliches Szenario, dass jetzt plötzlich Algerien, dass man es wieder nicht schafft, den Sprung in dieser K.O.-Phase zu endlich einer WM der ersten Sieg zu schaffen. Ich bin auch grundsätzlich optimistisch gestimmt, aber die Zweifel hat man halt gleich ein Stück weit.
Aber dann ist die Enttäuschung riesengroß.
Aber dann
ist es Eigenversagen. Das würde dann schon für mich nicht funktionieren. Das ist richtig, was du sagst. Die Mannschaft hat auf dem Papier alles geholt, was man von ihr erwartet hat. Die Gruppen abgeschlossen als Gruppensieger, das ist auch schön. Aber Hand auf. Es hat eben die Phasen gegeben, die niemand gerne gesehen hat. Man kommt dumme Goal über. Wir geraten selbst gegen kleine Mannschaften plötzlich unter Druck. Das wird eine grosse Mannschaft ausnutzen. Diesen Druck muss man versuchen zu vermeiden. Ich weiss auch noch nicht genau, ob es richtig war, wie gesagt, die Wechselorgie in diesem Jahr. Wir haben ja selber kaum eine Mannschaft können zeigen, so viel wieder gewechselt worden ist. Also, und auch in der WM-Qualifikation hat es so eine Phase gegeben, die nicht ganz das Wahre war. Also, es braucht schon etwas. Also, das, was bis jetzt gekommen ist, reicht ja schon nicht. Aber ich traue dieser Mannschaft schon zu, dass sie eine gewisse, ich brauche jetzt das Wort, eine gewisse Arroganz entwickelt hat, wo sie sagt, oh, das reicht doch. Wir müssen doch nicht mehr, das reicht doch. Oder? Also, die Mannschaft hat bis jetzt nie die Leistungsgrenze müssen. Und darum habe ich schon das Gefühl, es ist dort schon noch ein bisschen Reserve herum, um jetzt in der K.O.-Phase den Fokus richtig zu richten.
Und sie hat natürlich inzwischen die Erfahrung auch, zu wissen, was es dann genau in den Momenten braucht.
Wir fast keine Neulinge. Jeder ist schon einmal in so einer Situation drin gewesen. Also ich glaube schon, das spricht ja auch noch einmal für die Schweizer Nationalmannschaft.
Sascha, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Vorbereitung unterbrochen hast. Wir lassen dich wieder in dein Hotelzimmer, damit du da alles vorbereiten kannst, um danach in deinem anderen Hotelzimmer das Spiel zu kommentieren heute Abend. Und dann sehen wir uns in Vancouver wieder. Dominik, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gern.
Wir checken jetzt aus, packen unsere Taschen und dann gehen wir zum Flughafen. Und wir hören uns nach dem Spiel der Schweizer gegen Algerien wieder. Freitagabend vielleicht, vielleicht am Samstagmorgen, irgendwann nach dem Spiel. Dann wissen wir auch, wie es weitergeht und ob es weitergeht für das Schweizer Nationalteam.